An dieser Stelle eine Triggerwarnung. In dieser Episode sprechen wir über Drogenmissbrauch, körperliche Gewalt und sexuelle Gewalt, unter anderem gegenüber Kindern. Wenn diese Themen besonders belastend für euch sind, hört die Folge nur mit einem Menschen, mit dem ihr darüber reden könnt, oder verzichtet darauf, sie zu hören.
ARD.
Tosender Applaus und ein begeistertes Publikum, all das reichte dem verlorenen Propheten nicht. Immer weiter war Ian Watkins, Leadsänger der Band Lost Prophets, gegangen. Bis er sich als Angeklagter in einem Gerichtssaal wiederfand und der Richter ihn angewidert anschaute. Sie, Watkins, erlangten Ruhm und Erfolg als Leadsänger der Lost Prophets. Sie hatten viele begeisterte Fans, das gab ihnen Macht. Sie wussten, dass sie diese Macht nutzen konnten, um junge weibliche Fans dazu zu bringen, ihnen bei der Befriedigung ihrer anscheinend unstillbaren Lust zu helfen und sich am sexuellen Missbrauch ihrer kleinen Kinder zu beteiligen.
Hallo und willkommen zurück bei Melody of Crime. Heute wieder mit Musti.
Hallo ihr Lieben. Und der lieben Lydia Benecke. Lydia, wir haben ja das Glück, einen tollen Job ausüben zu dürfen. Wir sind Personen des öffentlichen Lebens und kommen dadurch natürlich mit vielen Menschen in Berührung. Menschen, die meistens gut finden, was wir machen. Und das ist natürlich ein super Gefühl. Es gibt aber auch Beispiele, wo so etwas in eine falsche Richtung gehen kann.
Ich sage in dem Zusammenhang immer gerne, mit großer Macht kommt große Verantwortung.
Sehr guter Satz.
Ja, das ist halt etwas, was viele Menschen vielleicht gar nicht so im Blick haben, dass natürlich, wenn andere etwas cool finden, was man macht, dass diese Personen dann natürlich auch sich beeinflussen lassen, im Guten wie im Schlechten. Hm. Und es ist gut aus meiner Sicht, dass wir gerade in den letzten Jahren langsam aber sicher zunehmend genau darüber sprechen, dass es auch öffentliche Personen gibt, die dann ihre Macht missbraucht haben und auch großen Schaden angerichtet
Definitiv.
Haben.
Definitiv. Und ganz genau so einen Fall beleuchten wir heute. Also einen schlimmen Fall des mehrfachen Kindesmissbrauchs durch den Sänger einer großen Band, die Lost Prophets. Sicherlich kennen einige von euch die wirklich wegweisende Band und den Leadsänger Ian Watkins. Was sich da zugespielt und zu Ians massiv kriminellen Handlungen geführt hat, dazu kommen wir jetzt. Ich fange mal ein bisschen an, wie sich Ian Watkins so entwickelt hat. Am besten fangen wir damit an, dass Ian Watkins in Wales geboren wurde, genauer gesagt in Merthyr Tydfil. Wales hat natürlich bei mir einen großen Platz in meinem Herzen durch die Beziehung zu Tom Jones, mit dem ich schöne Lieder machen durfte. Der Vater von Ian Watkins starb, als Ian 5 Jahre alt war, und 3 Jahre später heiratete seine Mutter Elaine den Pfarrer John Davis. Der war ein bisschen jünger als die Mutter, aber es war eine schöne, gesunde Familienkonstellation und so ist dann Ian in Pontypridd aufgewachsen. Als Ian Watkins dann 12 Jahre alt war, wurde sein kleiner Bruder Daniel Davis geboren. Später sagte sein Stiefvater, der wirklich ein guter Mann war, Ian Watkins sei von seiner Familie nie unter Druck gesetzt worden, religiös zu sein, sondern sei bezüglich seiner schulischen Leistung und seiner Leidenschaft für Singen unterstützt worden, was man auch später gesehen hat. Und Ian, also es war ihm irgendwie in die Wiege gelegt, er war irgendwie so eine Art Sunny Boy, also er war extremst gut in der Schule, muss man wirklich sagen. Ist auch später irgendwie als Ehrenschüler quasi dann in die Highschool gekommen. Er stand immer im Mittelpunkt in der Schule, alle haben ihn bewundert, natürlich auch die Mädels, ja, es war immer ein großer Pulk an Menschen um ihn rum. Und das hat ihn natürlich so ein bisschen, sage ich mal, in die Jugend begleitet. Und in Pontypridd besuchte Ian dann die Hawthorne High School. Er galt wirklich als exzellenter Schüler, wie ich gerade sagte, und lehnte kategorisch Alkohol und Drogen ab.
Das sollte man sich schon mal merken, weil Ganz sich genau. das noch wenden würde. Und insofern ist natürlich erstmal die Ausgangssituation von ihm eine, die total positiv erscheint. Also ein sehr vielversprechender junger Mann, dem man zutraut, dass er irgendwann mal irgendeine tolle Karriere machen wird. Und er hat sich dann früh schon als Jugendlicher der Musik, als seiner großen Leidenschaft zugewendet. Und dabei wurde er dann beeinflusst von Bands wie den Red Hot Chili Peppers und Faith No More.
Große amerikanische Bands, das Alternative Rock, wenn man so sagt.
Genau. Ja, genau. Dann hat er auf der Highschool seinen zukünftigen Bandkollegen Mike Lewis kennengelernt und die beiden liebten halt sowohl Rock als auch Metal Music und haben viel Zeit miteinander verbracht und da war die Idee natürlich naheliegend, auch gemeinsam so ein Musikprojekt zu starten.
Let's do a band.
Jo. Sie haben also 1991 zusammen die Band Aftermath gegründet. Das war wohl eine Trash-Metal-Band und Mike Lewis war dann der Gitarrist und Ian Watkins war dann am Schlagzeug.
Hm.
Dann haben die auch da offenbar die Unterstützung der Familie von Ian Watkins erfahren, weil die durften dann in einer Hütte im Garten der Familie Watkins auch immer schön proben.
Ach, klingt erstmal sympathisch, erinnert mich ein bisschen an mich. Ich habe unten den Hobbykeller meines Vaters damals quasi als Ministudio umgebaut und da eigentlich schon Songs geschrieben, obwohl man gar nicht wusste, dass man da schon Songs schreibt. Man hat halt rumgedaddelt.
Ja.
Aber es war tatsächlich schon so ein bisschen Musik machen tatsächlich. Und das ist natürlich auch schön, wenn man das dann in so einer Familienatmosphäre oder wenn die sagen, ey, mach das mal, finden wir gut.
Ja. Und durch den immer stärker werdenden Einfluss von American Hardcore Punk Bands in dieser Zeit gründeten dann Watkins und Lee Gase die Band Flashbind. Und ab 95 war Watkins, da war er jetzt 18, parallel dazu als Drummer für die Hardcore-Band Public Disturbance aktiv. Die hatte er zusammen mit seinem ehemaligen Bandkollegen Mike Lewis gegründet.
So, dann gab es ja wie gesagt noch diese alte Band Flashbind und da ist dann der Sänger abgehauen. Und da hat Ian Watkins natürlich irgendwie die Gunst der Stunde gerochen quasi und gesagt, Freunde, ich spiele zwar gerne Schlagzeug, möchte jetzt aber gerne Sänger sein, hat sich da angeboten und die haben dankend abgelehnt.
Mhm.
Und das hat dann quasi Watkins so ein bisschen als Anlass genommen, dann einfach eine neue Band zu gründen. Mit seinem alten Buddy Lee Gase und sein guter Freund quasi. Also gründeten sie Lost Prophets. Das war 1997. Und das war so ein bisschen stilistisch einzuordnen. Ich sag mal, die Bandbreite zwischen Alternative Rock, Hard Rock, New Metal, Post-Grunge und Alternative Metal.
Nach dem erfolgreichen Live-Debüt der Lost Prophets und seinem anderen Bandprojekt Public Disturbance im Mai 97 verließ Ian drei Jahre später Public Disturbance, um sich ganz auf Lost Prophets zu konzentrieren.
So, die Band hat dann schon angefangen, so ein bisschen Demos zu produzieren und die Band hat dann auch eine Show bekommen tatsächlich bei einem Event von Kerrang in London. Die sind komplett durchgedreht und wie soll es anders sein? In der Menge befand sich dann jemand eines Labels und hat gesagt, Freunde, ich biete euch einen Vertrag an, habt ihr Lust? Das war das Label Visible Noise. Das war dann der erste Plattenvertrag und der wurde 1999 unterzeichnet und dann begann wirklich der steile Aufstieg der Band Lost Prophets. Die haben immer größere und immer geilere Gigs gehabt. Also die haben natürlich angefangen von Glastonbury in England auf dem Ozfest, Leeds Festival und so weiter und so fort. Auf Riesenfestivals und natürlich auch als Support für Riesenbands gespielt, wie Linkin Park, Run DMC, Deftones. Also richtig große Liga. Dann tourt die Band richtig, konzentriert sich irgendwie auf ihr Live-Geschehen. Arbeitet nebenbei am anderen Album. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber 2004 kommt es raus. Und dieses Album geht durch die Decke. 2,5 Millionen Mal weltweit verkauft, davon knapp 1 Million allein in den USA.
Das ist jetzt besonders für die weitere Persönlichkeitsentwicklung von Ian Watkins sicherlich relevant. Wenn man bedenkt, also hier im Jahr 2000, als das die ganze Sache losging, wirklich erfolgreich zu werden, da war der ja so 22, 23 und dann 4 Jahre später war dann dieses mega super erfolgreiche Album. Also da war der gerade so ungefähr 27 und offenbar hat er also diese Zeit, wo es so richtig schnell bergauf ging und er gemerkt hat, wie so das Leben als der Mega-Star ist, das hat er dann relativ schnell auch ausgenutzt.
Definitiv. Also wie gesagt, es war bis 2004, weil als es wirklich so durch die Decke ging, war er noch, sage ich mal, die nennen das straight edged, also kein Alkohol, keine Drogen, irgendwie richtig sich auf die Bühnenperformance konzentrieren. Und danach hat er sich verloren.
Man weiß nicht genau wann, aber irgendwann hat Ian Watkins damit begonnen, immer extremere sexuelle Darstellungen im Internet zu suchen und auch immer mehr Drogen zu konsumieren. Und das beides ging offenbar so Hand in Hand.
Mhm.
Das heißt, er hat versucht, sich immer extremer zu stimulieren auf ganz verschiedenen Ebenen. Sowohl dann mit den Drogen, die sehr schnell, sehr rapide zunahmen, als auch damit, dass er eben bezogen auf sexuelle Darstellungen offenbar immer wieder gesucht hat, was ist noch krasser, was ist noch extremer. Mhm. Und diese Menschen habe ich manchmal auch auf der Arbeit, dass die halt sagen, dass die dann irgendwann sagen, sie möchten die extremen Formen der Sexualität in jeder Form sehen. Und das geht dann natürlich sehr schnell in Richtung Illegales. Mhm. Und das war bei ihm auch so. Man hat später, nehme ich schon mal vorweg, ganz klar nachweisen können, dass er sowohl zoophile Darstellungen, wäre das Fachwort, also Darstellungen mit sexuellen Handlungen mit Tieren.
Okay.
Als auch eben dann immer mehr Darstellungen von sexuellem Missbrauch von Minderjährigen konsumiert hat und auch sehr drastische Darstellungen. Mhm. Und es ging bei ihm offenbar wirklich darum zu sagen, er wollte immer noch mehr und noch krasser und noch extremer und Grenzen überschreiten. Das hat er wohl auch gesagt später, dass das etwas war, was ihn nicht nur sexuell, aber auch in seinem Leben sehr gekickt hat.
Und das war ja in seiner im nahen Umfeld, also jetzt in der Band zum Beispiel oder vielleicht Management oder so, war das ja eigentlich nicht so richtig ersichtlich. Mhm. Die haben natürlich gemerkt, dass mit wachsendem Erfolg und natürlich auch mit dem Scheinwerferlicht, in dem dann der Ian Watkins stand und so, dass er sich natürlich auch verändert hat, vielleicht sogar angepasst hat und gesagt hat, hey, ohne mich geht hier nichts irgendwie. Hat dann natürlich irgendwann angefangen, hat gesagt, ich will meinen eigenen Umkleideraum haben, ne, wo er dann quasi auch in seinem privaten Umfeld war und eigentlich auch machen konnte, was er wollte.
Genau.
Und die Bandkollegen schon so ein bisschen mitgenommen haben, okay, er kommt jetzt ein bisschen anders rüber, vielleicht sogar manchmal arrogant, aber vielleicht gehört das so ein bisschen zu diesem Popstar-Sein dazu.
Fand ich auch sehr interessant, dass die also später gesagt haben, dass sie eben wirklich unterschätzt haben, wie kriminell er dann im Laufe der Zeit immer mehr unterwegs war, weil sie eben dachten, na gut, okay, ist ihm ein bisschen zu Kopf gestiegen, kann passieren. Aber sie haben schon gesagt, dass ein großes Problem, das sie wahrgenommen haben, war, dass die Drogenkonsumverhaltensweisen so zugenommen haben, dass er auch immer unzuverlässiger wurde und das auch sehr schwierig war, überhaupt noch mit ihm beruflich die Sachen durchzuführen. Das war ein Teil des Problems. Ein anderer Punkt, der auch später sehr wichtig wurde, war, dass sie schon gesagt haben, ihnen ist aufgefallen, dass er dann gerne in seiner privaten Umkleide auch ganz ersichtlich minderjährige Fans, und zwar weibliche Fans, dann auch eingeladen hat.
Okay, also weibliche, minderjährige Fans. Da würde ich ganz selbstbewusst mal den Bezug zu unserer R. Kelly-Folge stricken. Das war die erste Episode unserer ersten Staffel von Melody of Crime. Hört euch das mal an. Sehr, sehr interessant. Und vielleicht gibt es die eine oder andere Parallele. Es gibt natürlich diese Folge von Melody of Crime und alle weiteren Episoden in der ARD-Audiothek und auf allen Podcast-darbietenden Plattformen.
Also er war ja nun deutlich älter und es gab nun wirklich keinen vernünftigen Grund, warum er nun so offenbar hier auch schon auffallend explizit immer die minderjährigen jungen Mädchen, die er dann irgendwo bei den Fans gesehen hat, rausgesucht hat und dann zu sich Backstage bestellt hat. Natürlich aus heutiger Sicht ganz offensichtlich Red Flag, totales Warnsignal. Aber die haben halt damals das vielleicht versucht, sich schön zu reden und nicht so ernst zu nehmen, weil sie jetzt auch nicht explizit etwas beobachtet haben, was jetzt eine Straftat gewesen wäre, auch wenn das schon ein bisschen komisch war, seine selektive Fanauswahl. Natürlich hatte Ian Watkins sicherlich auch viele weibliche Fans in unterschiedlichen Altersgruppen. So, und da allein ist schon ein ganz wichtiges Thema, wie wir glücklicherweise zunehmend auch gesellschaftlich thematisieren, dass da natürlich immer ein Machtgefälle besteht und Menschen, die dann Fans haben, sehr gut und vernünftig überlegen sollten, dass sie sich verantwortungsvoll verhalten und nicht Menschen eben durch das Machtgefälle ausnutzen. In dem Fall war halt aber der Punkt, dass die gesagt haben, es ist doch seltsam, der Mann ist ja jetzt hier schon über Mitte 20, dass der unter 18-Jährige, die bei den Konzerten ihn anhimmeln, dass der die aber dann zu sich in seine private Garderobe nimmt. Und er hatte sicherlich auch viele Fans, die im Teenageralter waren, aber in seiner Position wüssten, was angemessen ist und was nicht. Und angemessen wäre, vielleicht Autogramme zu geben oder vielleicht auch mal bei einem Event, wo eine Gruppe irgendwo in einem öffentlichen Raum ist, zusammen ein Foto zu machen. Aber ganz gewiss ist es nicht angemessen, minderjährige Fans Backstage in seine private Umkleidekabine zu lotsen. Das ist schon seltsam.
Ja, also definitiv nicht. Und das können wir ja kurz mal etwas diskutieren, weil das natürlich auch so eine Wechselwirkung ist. Also du wirst extremst angehimmelt. Du siehst wieder 10.000 von Menschen vor deiner Bühne durchdrehen. Und das macht ja was mit dir wahrscheinlich. Kann man das bezeichnen als so ein Gott-Syndrom oder
Gottheit? Ich denke, das ist jetzt eine allgemeinsprachliche, sage ich mal, Formulierung, die du jetzt hier einführst. Aber was du damit ja sagen willst, ist, ein Gott wäre ja ein sehr, sehr mächtiges Wesen, das ganz über den Dingen steht und das von Menschen angebetet wird.
Ganz genau.
Ja, und diesen Effekt haben natürlich Menschen, die als Stars bewundert werden. Aber gerade dieses Gefälle sollte halt Menschen, die in dieser Machtposition sind, bewusst sein. Und nochmal, wir haben hier einen Typen, der ist also 27 plus und der holt sich da 14, 15, 16, 17-Jährige in seine Umkleide. Das, hoffe ich, würde heutzutage sofort auffallen und das geht einfach nicht. Ne? Und das ist halt, was wir hier ganz klar sehen.
Ist das eine Folge von, wenn du wirklich denkst, alle wollen mich, also im Prinzip kann ich mit denen auch irgendwie machen, was ich will oder hab die Leute in meiner Hand, kann sie steuern, manipulieren?
Meine Erfahrung ist, dass die allermeisten, die halt persönlichkeitstechnisch gesettelt sind, dass die diese Art von Grenzüberschreitung niemals machen würden. Du siehst ja hier zum Beispiel seine Bandkollegen. Natürlich war er der Leadsänger, natürlich hatte er mehr Fans, die ihn angehimmelt haben, als jetzt die anderen. Aber die haben auch alle gesagt, das stimmt nicht mit dem. Also die haben sich auch jetzt nicht so verhalten und haben rückblickend auch gesagt, ja, das ist uns schon aufgefallen, weil das war schon irgendwie nicht normal.
Also die Bandkollegen haben das schon mitbekommen, dass er da auch junge Mädels oder underaged Mädels bei sich in der Umkleide hatte.
Und auch die Crew. Und das ist halt krass, dass man darüber geredet hat, was ja ein Zeichen dafür ist, dass den Leuten klar war, das ist nicht normal, das ist nicht angemessen. Also die Mitarbeitenden, und das haben wir ja auch bei R. Kelly gesehen, sind ja meistens Personen, die Angst haben um ihre eigene Position und sich sagen, wenn irgendwas nicht stimmen würde, würden ja die anderen was sagen. Und das ist diese Verantwortungsdiffusion, das ist ein Begriff aus der Sozialpsychologie, dass wenn alle die individuelle Verantwortung, selbst wenn die denken, also ich sehe hier was und ich glaube, dass das falsch ist, was ich hier sehe, wenn jeder
aber
Einzelne...
Aber die anderen haben ja auch nichts gesagt.
Genau. Dann sagt jede einzelne Person, die das beobachtet, warum soll ich jetzt hier die Verantwortung übernehmen? Hier ist doch eine riesen Crew drumherum. Hier sind zig Leute und die kriegen das alle mit. Und wenn keiner was macht, dann wird das schon nicht so schlimm sein. Und das ist halt das Fatale, dass also jede einzelne Person dann eher schweigt, besonders Menschen, die da Mitarbeitende sind und vielleicht auch dann sich sagen, okay, ich bin auch gar nicht in der Position, jetzt hier irgendwie diesen Star zu kritisieren, weil ich muss meinen Job behalten. Ja, und die Bandkollegen, ganz ehrlich, deren Beruf hing ja jetzt auch komplett von ihm ab. Und das heißt, die wussten, wenn da jetzt irgendwas im Gange ist, das ist jetzt meine Interpretation, ich glaube, die wollten das gar nicht sehen, weil zuzulassen den Gedanken, wow, kann es sein, dass der Ian da Dinge tut, die kriminell sind, wenn die das zugelassen hätten, dann hätten die ja mit der Thematisierung dessen ihr eigenes Einkommen gefährdet.
Ganz genau. Mit steigendem Erfolg, wie gesagt, wurde das auch immer extremer bei ihm. Also 2004, nochmal zur Erinnerung, war dieses Start Something höchst erfolgreiche Album. Und dann wurde es tatsächlich immer extremer mit dem Drogenkonsum und auch dem Sexualverhalten von Ian Watkins. Also circa 2006, Ian Watkins war dann 29 Jahre alt, sind dann die Lost Prophets mit ihrem Album Liberation Transmission auf Tour gewesen. Und die Konflikte jetzt zwischen Watkins und auch den restlichen Bandmitgliedern nahmen immer mehr zu. Eigentlich erstmal, weil der Drogenkonsum ein Problem war.
Also die haben halt gemerkt, dass sie allein die normale Arbeit mit ihm zunehmend nicht mehr koordinieren konnten, weil der halt nicht mehr pünktlich auf der Bühne war, nicht mehr vernünftig arbeiten konnte,
performen
konnte.
Und das in einer Situation, falls ihr euch erinnert, jemand, der kategorisch gegen Drogen und Alkohol war.
Ja, ursprünglich.
Genau, ursprünglich.
Da hat er wohl von dem einen Extrem der absoluten Ablehnung hier dann ab einem gewissen Punkt als junger Erwachsener ins andere Extrem gewechselt, und zwar es komplett zu übertreiben. Und dann hat sich das halt aufgeschaukelt eben mit seiner Art, Extreme zu suchen. Bezogen auf Drogen, bezogen auf Sexualpraktiken, denen war auch klar, dass der auch mit erwachsenen Fans viele Sexualkontakte hatte. Und rückblickend betrachtet kann man halt in Unterlagen, die zu seinem Fall auch umfassend veröffentlicht wurden, zum Beispiel Folgendes nachlesen. Zitat: Mehrere Ex-Partnerinnen beschrieben ihn als bisexuell und betonten seinen hohen Sexualtrieb, seinen Drogenkonsum und seine Neigung zu extremen Sexualpraktiken. Er zeichnete regelmäßig seine sexuellen Begegnungen auf und speicherte die Aufnahmen auf elektronischen Geräten. Das war auch später noch wichtig für die Verurteilung, weil er das gerne alles aufgezeichnet hat.
Also ein Beweismittel, die man da gefunden hat, genau.
Sehr wichtig war also solange er halt mit erwachsenen Frauen Sex hatte, haben die Bandkollegen im Prinzip gesagt, okay, soll er machen, was er will so. Und das andere haben die ausgeblendet, würde ich sagen. Mhm. Die Hinweise darauf, dass da also auch kriminelle Dinge ablaufen. Im Dezember 2006, da war er also schon mitten auf dieser Phase zu entgleisen, ne, und sehr, sehr negativ aufzufallen gegenüber den Bandkollegen. Man muss jetzt sagen, rückblickend sieht man so ein gewisses Muster. Der hat bei den Frauen, die er so als Fans kennenlernte, das hat er sicherlich ganz gezielt genutzt, weil er sofort wusste, da ist eine Machthierarchie. Er ist der coole Star, die finden ihn cool. Und da hat er auch zahlreiche erwachsene Frauen dann näher kennengelernt. Und er hatte aber eine gewisse Tendenz dazu, rückblickend würde ich das so sehen, sich auch die Fans rauszusuchen, bei denen er den Eindruck hatte, er könnte sie zu irgendwelchen extremen Dingen manipulieren. Der hat das auch so angetestet. Der hat auch Sachen gesagt, die Leute verstörend finden könnten. Also was er so für Fantasien hat. Er hat zum Beispiel immer wieder auch angedeutet, dass er minderjährige Fans doch sehr attraktiv finde. Und wenn jemand dann so negativ reagiert hat nach dem Motto, ja, was laberst du? Dann hat er gesagt, ah, war ein Witz, ey. Ja, genau. Hier nur. Ne? Mhm. Aber das kenne ich tatsächlich auch aus der Arbeit von hochmanipulativen Tätern, dass die dann so Sprüche gerissen haben und wenn dann negative Reaktionen kamen, direkt als Witz abgetan und die dann aber langsam wieder aussortiert, wie die sagen. Genau. Und die Frauen, die da irgendwie sagen, aha, interessant.
Da
und
hat nicht, man dann weitergebohrt.
Genau, also so manipulative Tests, wie weit könnte er welche Frau treiben? Und es wurde bei seiner Motivation, hier vorzugehen, eindeutig sehr wichtig für ihn, dass er Macht ausüben wollte über Person. Macht ist offensichtlich ein zentrales Motiv in vielen seiner Entscheidungen. Er lernte dann übers Internet Joanne Mirjelix kennen. Sie war Anfang 30, selbst ein Fan der Lost Prophets und diese Frau wurde noch ein sehr wichtiger Teil der ganzen Geschichte. Die Joanne hat er kennengelernt und anfangs haben die zusammen Drogen konsumiert. Sie selber war auch mal in ihrem Leben als Sexarbeiterin tätig. Auch das wird für den weiteren Verlauf der Geschichte wichtig. Und anfangs dachte er halt, ja, okay, super, also die Frau ist ein Fan von mir, mit der kann ich Kokain hier direkt konsumieren. Und dementsprechend hat er also so eine Affäre mit der begonnen. Die hat dann gesagt, als sie anfing, mit ihm diese Affäre zu haben, da wäre sie noch überhaupt nicht drauf gekommen, dass er an Minderjährigen interessiert sei, sondern sie dachte halt, das ist ein Rockstar und der lebt halt so einen Rock'n'Roll-Lifestyle und mehr hat sie sich dabei nicht gedacht. Aber ihr gegenüber hat er dann, und das hat er auch bei anderen Menschen getan, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, dann auch angefangen, so Grenzen auszutesten und Dinge zu sagen, von denen sie aber gesagt hat, dass aufgrund der Tatsache, dass die sich halt anfangs auch häufiger mal in so Partysituationen getroffen haben, auch mit Alkohol und Drogen, dass sie dann viele der Dinge, die er damals gesagt hat, in der Situation gar nicht so ernst genommen hat. Sie hat dann später aber ihrerseits einen Drogenentzug gemacht. Als sie dann anfing, so ein bisschen die Dinge klarer zu sehen und sich ernsthafter mit Dingen auseinanderzusetzen, dann wurde ihr immer klarer, dass das keine Scherze waren, sondern dass der offenbar wirklich auch kriminelle sexuelle Vorstellungen hatte. Und wie gesagt, im Dezember 2006 haben die sich kennengelernt. Und nun möchte ich sagen, dass bereits ab Anfang 2007 nachweisbar ist, dass er also minderjährige Fans auch sexuell ausgebeutet hat. Und es gibt aktenkundig bei seiner späteren Verurteilung folgende beiden Vorfälle, die, glaube ich, sehr deutlich machen, was so seine Fantasie war und wie er mit dieser Fantasie im echten Leben umgegangen ist. Der hat im März 2007 eine 16-Jährige getroffen, die er als Fan kennengelernt hat. Es gibt also ein langes Video, was auch beschrieben wurde im Rahmen des Gerichtsprozesses, wo man ganz klar erkennt, dass er das Machtgefälle, aber auch die Entwürdigung, dass er das
Das sind die Videos, die bei ihm später gefunden wurden selbst.
Genau, dieser Vorfall von dieser Situation, der ist eben aufgrund des Videos nachweisbar und aktenkundig im Rahmen seiner Verurteilung. Und dann gab es eben noch ein anderes Video, wo er eine andere 16-Jährige, die ein Fan von ihm war, getroffen hat und auch mit ihr Sex hatte und wo man auf dem Video auch sieht, wie er ihr Kokain verabreicht.
Heftig.
Und er hat häufig, und das ist auch im Nachhinein sehr klar geworden, egal in welchem Alter er mit Menschen Sex hatte, hier Minderjährige oder auch erwachsene Frauen, mit denen er dann Affären hatte oder One-Night-Stands, es gehörte auch zu seiner Fantasie, denen möglichst schnell Drogen, also typischerweise Kokain oder Amphetamin, zu verabreichen, damit die dann auch dadurch enthemmt würden. Das war auch ein Teil seiner Fantasie.
Und ab 2009, also Ian Watkins war dann 32 Jahre alt, wurde das alles noch ein bisschen extremer, auch durch seinen Drogen- und Alkoholkonsum. Also der Kontakt zwischen ihm und der Band war auch wirklich grenzwertig und die haben sich wirklich nur auf das Mindeste beschränkt. Mhm. Also nach dem Motto, lass uns auf der Bühne treffen und dann ist auch wieder gut irgendwie. Und hier gibt es ein ganz gutes Zitat von dem Bassisten von den Lost Prophets. Ich glaube nicht, dass viele Leute das wissen, aber bevor sich die Band auflöste, gab es eine Show auf der Warped Tour. Gegen Ende 2009 bis 2011 stellten wir fest, dass Ian eine deprimierend traurige Drogenabhängigkeit hatte. Sie hatte sich einfach eingeschlichen. Denn leider lebten wir in L.A. und er lebte zu Hause in Wales. Wir haben ihn verfickte 9 Monate im Jahr nicht gesehen und uns wurde klar, wie schlimm es war und wir haben eingegriffen. Und es gibt dann auch noch ein Zitat, weil die haben tatsächlich ein Konzert gehabt, wo er einfach überhaupt, also, und der war ja ein richtig guter Sänger, mhm, ja, ein guter Performer. Und der war halt bei diesem Konzert so drauf, das Zitat ist, ich übersetze das mal ganz kurz im Englischen, sagt der Bassist, ich war noch nie so beschämt in meinem ganzen Leben, als ich diese Show gespielt habe. Ian, also er, hat sich nicht überhaupt nicht bewegt auf der Bühne und hat den falschen Text gesungen. Und das hat dazu geführt, dass wir eine Intervention, also die Band hat ihn zur Rede gestellt mit Watkins und haben gesagt, wenn er nicht aufhört, wird er gefeuert werden. Und das Zitat, das geht jetzt hier weiter, genau, wenn du ein Verhalten nicht verbesserst, bist du verdammt nochmal raus. 2012 hat er sich dann endlich zusammengerissen und wir sind dann auf die Warped Tour gegangen und er war nüchtern und hat besser gesungen, als er jemals in seinem Leben gesungen hat.
Also er hat ja auch selber gemerkt, dass durch die Konflikte mit den Bandkollegen und dann auch Performances, die er dann wirklich schlecht gemacht hat aufgrund des Drogenkonsums, dass das Konsequenzen hatte, aber er war offensichtlich gar nicht mehr in der Lage oder willens, da jetzt wirklich ernsthaft dran zu arbeiten, weil diese kurze Phase der Besserung, die er, glaube ich, nur gemacht hat, damit er eben seinen Job nicht verliert und seinen Fame. Und ich weiß gar nicht, was ihm wichtiger war, wenn ich so drüber nachdenke, das Geld oder die Macht.
Naja, also die Macht ist ja hier wahrscheinlich number one. Ne?
Sehr, sehr wichtig, mhm, genau, extrem wichtig. Und aber man sieht ja, dass selbst die Aussicht, er könnte das verlieren, wenn seine Band auseinanderbricht und seine Performances so schlecht sind, dass vielleicht irgendwann keiner mehr dafür Geld bezahlt, hat ihn aber nicht dazu gebracht, jetzt sich längerfristig zusammenreißen zu können. Und man sieht ja einerseits, dass der Konsum schlimmer wird, dass seine Fähigkeit, noch sein Leben zu strukturieren, immer schlechter geworden ist, so dass es derartig aufgefallen ist. Und andererseits aber auch, dass seine sexuellen Bedürfnisse auch immer weitere Grenzen noch extremer zu überschreiten, dass die auch krasser geworden sind. Wir erinnern uns, die aktenkundigen Vorfälle mit den minderjährigen Fans, die waren ja 2007, 2008. Und wir wissen, dass er dann aber im weiteren Verlauf, also spätestens ab 2012, ist es auch in 2 Fällen umfassend belegt, dass er da dann dazu übergegangen ist, noch ein weiteres Extrem zu suchen, nämlich Fans, die kleine Kinder hatten, Frauen dazu zu bringen, dass diese Frauen ihm ihre Kinder zum Missbrauch überlassen sollten. Das heißt, er wollte immer noch mehr und noch weiter. Und wie viel Macht kann er noch ausüben? Mhm. Und in all seinen Verhaltensweisen sehe ich halt einerseits diese krasse Machtkomponente, die er offenbar auch zur sexuellen Stimulation benutzt hat, aber auch diese Neigung zur Entwürdigung. Mhm. Da sollten wir gleich noch mal etwas näher drauf eingehen, weil er war jemand, der offenbar jetzt nicht, nach allem, was ich jetzt hier aktenkundig gesichert vorgefunden habe, jetzt nicht unbedingt körperliche Schmerzen bei Menschen verursachen wollte, aber psychisches Leiden und absolute Erniedrigung. Mhm. Also diese Form der psychischen Qualen, die er auch kleinen Kindern gegenüber antun wollte und angetan hat, das ist etwas, was ihn also sexuell offenbar auch sehr erregt hat. Also Macht und Erniedrigung.
Wir sprechen ja in unseren Fällen, die wir ja oft haben, über Menschen, bei denen man ja quasi auch herleiden kann. Wenn jetzt irgendwie eine schwierige Kindheit am Start ist oder irgendwelche traumatischen Erlebnisse, dass man sagt, okay, es ist eventuell schon logisch herleitbar, dass dann ein Mensch irgendwann solche Dinge tut. Bei Ian Watkins ist das ja überhaupt nicht der Fall. Also der hat ja im Prinzip eine ganz, also augenscheinlich, das, was wir wissen, eine ganz, ganz glückliche Kindheit und ein ganz, ganz festes, warmes Familiennest gehabt.
Das finde ich halt spannend. Man muss dazu sagen, die Informationen zu seiner Familiensituation sind halt begrenzt, wobei halt dieser Stiefvater dann auch später nochmal sich geäußert hat, öffentlich auch nach der Verurteilung. Und der jüngere Bruder, der gesagt hat, der war ja 12 Jahre jünger, als er selber, der jüngere Bruder, noch ein Teenager war, da war es irgendwie toll, einen großen Bruder zu haben, der so ein super bekannter Musiker ist. Rückblickend betrachtet hat er natürlich gesagt, wie schlimm und beschämend es für ihn und die ganze Familie ist, was die dann erfahren haben, wie sich Ian Watkins entwickelt hat, was der alles getan hat. Ich muss dazu sagen, natürlich die allermeisten Menschen, in anderen Fällen, über die wir hier sprechen, haben wir ja wirklich Biografien, wo man mehr oder weniger deutlich erkennen kann, welche negativen Faktoren hier begünstigt haben, dass die sich dann auf eine Art entwickelt haben, die ihnen dann erleichtert hat, sich kriminell zu verhalten. Aber die meisten Menschen natürlich, die solche Kindheiten haben, werden sich nicht so verhalten und auch nicht so entwickeln. Außerdem ist ja eine Erklärung nie eine Entschuldigung, muss man immer wieder betonen.
Genau.
Ich muss aber eins sagen, ich habe bei ihm und seinem Fall an einige Fälle gedacht, mit denen ich gearbeitet habe, die jetzt nicht prominent waren, aber die auch ganz straight gesagt haben, ich bin ein hochmanipulativer Mensch. Ich habe bewusst Frauen gesucht, die mir unterlegen waren, die schüchtern waren, die Komplexe hatten, weil ich wusste, die kann ich dazu bringen, meine Fantasien umzusetzen. Und ich denke gerade an konkrete Fälle, mit denen ich gearbeitet habe, die auch so dann irgendwann eingestanden haben, was sie auch ganz gezielt getan haben. Watkins, meiner Meinung nach, hat genauso gezielt gehandelt. Der hatte halt nur ein anderes Mittel, diese Prominenz.
Absolut.
Aber bei diesen Fällen, mit denen ich arbeitete, die auch teilweise Frauen dazu gebracht haben, Fantasien bezogen auf Kindesmissbrauch mit ihnen zunächst einmal in Rollenspielen umzusetzen. Und dann haben diese Männer zum Beispiel Frauen entsprechende Missbrauchsdarstellungen präsentiert, haben die dann mit in dieser gemeinsamen Sexualität eingebaut. Und dann gab es in einigen Fällen auch die nächste Stufe, nämlich dann diese Frauen dazu zu bringen, auch beispielsweise bereit zu sein, am Kindesmissbrauch realer Kinder in der echten Situation dann teilzunehmen. Wenn ich da mir die Lebensgeschichten anschaue, gab es aus meiner Sicht schon immer ein paar Entwicklungsfaktoren, die relevant waren. Also eine Sache zum Beispiel, wenn jemand so stark die Entwürdigung von Menschen präferiert, wie es der Ian Watkins hier tut. Und der hat auch in seiner Wahrnehmung Menschen nur als Objekte gesehen zur Bedürfnisbefriedigung. Das wurde auch im Urteil thematisiert. Dann ist das für mich ein Hinweis darauf, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Ian Watkins selber irgendwelche Erlebnisse hatte, wo er zum Beispiel sich selbst entwürdigt gefühlt haben könnte. Das ist nicht in 100% der Fälle so, aber es ist schon häufig so. Und jetzt mal ein Beispiel, sehr anonymisiert, aber jemand, der doch sehr ähnliche Persönlichkeitseigenschaften und Vorgehensweisen aufgewiesen hat, an den ich gerade denke. Da war auch oberflächlich die Familiensituation super. Total normal, nette Familie, schönes Haus, guter Job vom Vater, Mutter kümmert sich um Kinder, top, ne? Familie auch 100% der Meinung, alles war super heile. Es gab neben anderen Besonderheiten einen interessanten Aspekt, den er selbst auch ganz lange nicht mit seiner Persönlichkeitsentwicklung und seiner späteren Art, sich ganz ähnlich wie Herr Watkins zu verhalten, in Verbindung gebracht hat. Das war die Tatsache, dass sein Vater dazu neigte, manchmal ziemlich laut zu werden. Das Interessante war, dass er sich dann viele Jahre später mit seinem Bruder, der wusste, dass er bei uns in Behandlung ist, darüber unterhalten hat und gesagt hat, das soll jetzt keine Entschuldigung für irgendwas sein, ist es sowieso nicht, aber er hat gesagt, ich habe immer total drunter gelitten, wenn ich im Bett lag und dann der Vater wieder die Mutter angeschrien hat. Und sein Bruder sagt so, ja, ich habe das auch mitgekriegt, aber ich habe das nicht so ernst genommen. Das ist ein Beispiel dafür, dass Kinder sehr unterschiedlich reagieren auf dieselbe Lebensumgebung. Und er zum Beispiel hat aber gesagt, dass ihn das total belastet hat, weil er immer Angst hatte, dass seine Familie kaputt geht und dass der Vater weggeht und dass es ihn belastet hat, wie der Vater die Mutter anschreit. So. Da gab es also hauptsächlich diese verbale Aggression und die Eltern haben das typischerweise ausagiert, wenn die Kinder im Bett lagen. Die Eltern hatten also überhaupt gar keine Ahnung, dass er das so für sich verarbeitet hat, weil die dachten, ach, die Kinder haben das eh nie mitgekriegt.
Ist denn eventuell so ein Ereignis wie das Versterben seines leiblichen Vaters, als er 5 ist, kann sowas auch anfangen, sowas zu triggern oder irgendwelche kleinen Pflänzchen da irgendwo sehen, wo dann irgendwas entstehen kann später?
Also nach der langjährigen Erfahrung mit der intensiven Beleuchtung von Biografien und der Frage, wie auf bestimmte Menschen bestimmte Ereignisse eben wirken können, wie gesagt, ganz viele andere Menschen würden dasselbe Ereignis ganz anders verarbeiten. Es muss halt auch nicht unbedingt irgendwas total krass offensichtlich Gravierendes sein, so wie in dem Beispiel mit den Eltern, die sich anschreien, wo man jetzt nicht sagen würde, das ist jetzt ein Trauma, ist es auch nicht, aber das war jetzt in dem Fall relevant. Und bei ihm wissen wir natürlich gar nicht, wie kam es zu dem Tod, wie wurde es dem Jungen erklärt, wie hat er das verarbeitet, Ne? Und auch, wie hat sich die weitere Familiensituation gestaltet? Wir haben ja überhaupt keine Ahnung über die Familiendynamik.
Hm.
Und wie gesagt, das kann auch sein, dass da Dinge waren, die ihn vielleicht belastet haben oder Dinge, die er erlebt hat, von denen noch nicht mal seine Mutter und sein Stiefvater hier erfahren haben.
Hm.
Und eine andere Sache nämlich ist, die ich auch manchmal in solchen Fällen sehe, dass die Personen selber sehr, sehr herabgewürdigt wurden von anderen. Zum Beispiel, ich denke gerade an einen anderen Fall, da hat jemand, der auch ganz ähnlich gestrickt war, der hat dann gesagt, dass er halt systematisch in der Schule richtig übel gemobbt wurde. Also sowohl mit sehr vielen, sehr krassen Beleidigungen, jeden Tag, immer, als auch teilweise dann verprügelt wurde. Der hatte auch eine sehr intakt wirkende Familie. Der hat aber gesagt, ich habe das meinen Eltern nie gesagt, weil ich dachte, die werden zur Schule gehen und sich beschweren oder zu den Eltern der Kinder, dann wäre ich noch mehr geschlagen.
Mhm.
Der Punkt ist, es gibt manchmal halt so Dinge, die man erst erfährt, wenn man sehr intensiv mit Menschen arbeitet.
Mhm.
Das soll keine Entschuldigung sein, wie gesagt. Nichts davon entschuldigt so ein Verhalten.
Mhm. Man kann dann auch nicht die Eltern quasi zur Verantwortung ziehen, weil manchmal wissen sie es halt einfach nicht.
Das
also wenn du als Mensch entscheidest, das soll keiner mitkriegen, was ich hier mache, dann kriegt das keiner mit.
Genau, es ist halt unmöglich, auch dann in solchen Fällen zu erkennen von außen, dass vielleicht etwas auf ein Kind sehr stark einwirkt und sich daraus irgendwelche Persönlichkeitsbesonderheiten über die Zeit zunehmend aufbauen, die halt von außen den Erwachsenen gar nicht klar sind.
Mhm.
Und das fand ich interessant, als der Stiefvater von Ian Watkins später ein Interview gab, wo er auch wirklich zum Ausdruck gebracht hat, wie verzweifelt die Familie ist, weil er hat selber gesagt, dass sie sich gefragt haben, was haben wir falsch gemacht?
Ja, genau.
Warum ist der so? Ja. Wie kann das sein?
Mhm.
Vielleicht werden sie nie erfahren, warum er so geworden ist. Ne? Vielleicht wird er auch eine Therapie machen in Haft und vielleicht irgendwann herausfinden, was ihn mitgeprägt hat. Aber nichts davon ist eine Schuldverschiebung. Er
Definitiv.
Ist schuld an seinen Taten.
Du hast natürlich immer wieder oft, auch in den Fällen, die wir haben, nochmal ein anderes Moment. Und zwar hier die Drogen und der Alkohol, die im Prinzip da Gefühle vielleicht
Enthemmt.
Sogar potenzieren oder in Kanäle lenken, die halt extremst negativ sind. Also wir kommen natürlich von diesem einen Konzert, was eine Katastrophe war, bis zu quasi einer scheinbaren Verbesserung. Und dann ist wirklich tatsächlich der Super-GAU passiert. Also was sich niemand wünscht. Riesenkonzert, Zehntausende von Menschen. Und wer kommt nicht auf die Bühne? Ian Watkins. Also im Prinzip standen die da, sollten irgendwie nachmittags anfangen, haben das Konzert 3 Stunden lang verschoben. Bis sie irgendwann gesagt hat, ey, wir müssen jetzt irgendwas machen, haben den Ian Watkins nicht gefunden. Und dann hat Jamie Oliver, hieß der, nicht der Fernsehkoch, ihr Lieben, ein Freund und auch tatsächlich Member der Band, der im Prinzip so eher so der Band-DJ war, also ganz, ganz coole Socke, der hat dann ihn bei dem Auftritt ersetzt und dann die Songs gesungen quasi. Und danach ist natürlich die Band durchgedreht und speziell der Bassist Stuart Richardson.
Mhm. Und das ist auch krass, das hat er ja später in einem Interview sehr deutlich auch ausgedrückt, wie er dann reagiert hat. Das möchte ich auch mal zitieren. Also er hat gesagt, ich komme von der Bühne verdammt wütend. Ich steige in den Bus, Ian sitzt im Bus und ich sage, gut gemacht. Und er gibt mir irgendeinen Scheiß, also irgendeine Antwort,
genau,
die wohl flapsig war. Und dann sagt der Stuart Richardson, ich kriege einen Blackout und verpasse ihm Schläge ins Gesicht. Ich bin nicht gerade stolz darauf. Aber ich verpasse ihm 10 Sekunden oder 10 Minuten lang Schläge ins Gesicht. Ich weiß es nicht. Und ich bin ein großer Junge im Vergleich zu ihm. Also bin ich nicht stolz darauf. Und dann sieht er mich so an, nachdem ich ihn geschlagen habe. Ich hatte diese Dose Energy in der Hand und habe mit dieser verdammten Dose auf seinen Kopf geschlagen.
Mann.
Und ich dachte nur, Scheiße, ging raus und kotzte. Und die nächsten 3 Wochen hatte er ein blaues Auge, Schnittwunden im Gesicht und ich fühlte mich verdammt schrecklich wegen der ganzen Sache. Und das habe ich getan, als er eine Show verpasst hat. Das ist natürlich eine falsche Reaktion, aber es zeigt sicherlich, wie sich über die Zeit diese emotionalen Differenzen so sehr gesteigert haben, dass er selber jetzt hier im Prinzip sagt, dass er erkennt, wie falsch das war und trotzdem also bis zu diesem Punkt kam, so gewalttätig zu werden, weil er also so
Definitiv.
Fertig war.
Das besonders Fatale ging ja parallel quasi ab. Ja, und da war natürlich die einstmalige Freundin, die Joanne.
Die war ja immer mal wieder mit ihm zusammen und auseinander.
Das war immer so ein On and Affäre. On and Off.
Ja.
Genau, die hat natürlich irgendwie auch echt mitbekommen, weil er damit teilweise ja auch geprahlt hat bei ihr mit den Vergehen. Und die Joanne, die hat sich ja irgendwann entschlossen, zur Polizei zu gehen.
Und das ist auch ganz wichtig an der Geschichte. Daraus muss man dringend lernen, denn hier ist so vieles falsch gemacht worden, muss man ehrlich sagen, von der Polizei, die zuständig war, wurde auch später aufgearbeitet. Die hat natürlich irgendwann tatsächlich, als sie dann gesagt hat, dass sie immer mehr darüber nachgedacht hat und verstanden hat, dass der Watkins wirklich eine Gefahr ist, dass der ernsthaft Kinder missbrauchen will, da hat die völlig entsetzt reagiert, was eine sehr verständliche Reaktion ist. Und hier gibt es zum Beispiel eine Aussage in den Unterlagen. Da hat die Joanne also berichtet, dass sie ab 2007 zunehmend mitbekommen hat, dass er Interesse an Minderjährigen habe. Mhm. Und ich zitiere da mal aus den Unterlagen. Mhm. Ian Watkins erzählte ihr, dass er Kinder vergewaltigen wolle und dass er 2001 versucht habe, ein kleines Mädchen in Russland zu vergewaltigen. Das zeigt eben, ne, dass da die Interessenlage offenbar schon früh da war und er das dann aber immer mehr ausagiert hat. Wichtig, dass wir jetzt verstehen, das hat also schon früh angefangen, sich zu zeigen in seinem Verhalten. Dann steht da weiter, und dass er auch mit einem 12-jährigen Mädchen etwas gemacht habe, das bei einer Aufnahme in Hollywood in einem Chor gesungen habe, der auf dem Album seiner Band zu hören war.
Die Joanne hat das versucht, der Polizei zu melden oder hat es auch gemeldet. Und als Reaktion natürlich irgendwie kam dann auch prompt eine Nachricht von der Anwältin von Ian Watkins, die dann im Prinzip gesagt hat, hier Ian Watkins wird von seiner Ex-Partnerin Joanne belästigt und erpresst. Und dementsprechend ist natürlich auch die Polizei dann eher geneigt zu sagen, hey, das ist hier unser netter Superstar, dem glauben wir mal.
Die Polizei hat da also eine Frau, die auch ja besorgt so etwas sagt, was man prüfen müsste. Aber die haben dann sich die Joanne angeguckt und stellen fest, ach, die ist ein Fan. Die sagt selber, dass sie Drogen konsumiert hat. Dann haben die auch noch rausgekriegt, dass die auch als Sexarbeiterin tätig war.
Und Ex-Freundin.
Also alles Gründe, wo die Polizei, muss man echt so sagen, die einfach null ernst genommen hat.
Stereotype alle erfüllt.
Ja. Und wenn man bedenkt, wie schwerwiegend die Vorwürfe waren und dass die Polizei hier also etwas nicht nachgegangen ist, wo im Raum stand, dass Kinder schwer geschädigt werden, boah, das ist so falsch und das wurde später auch thematisiert, weil die Joanne nicht nur einmal, sondern über 4 Jahre immer wieder zur Polizei gegangen ist mit Beweisen, die sie auf ihren eigenen elektronischen Geräten hatte, von Sachen, die der Watkins ihr geschickt hat. Und da ist zum Beispiel ein Interview zu dem Fall, wo gesagt wird, da geht sie zur Polizei und sagt, bitte, ich habe hier auf meinen elektronischen Geräten Unterlagen, die Watkins mir geschickt hat, das können Sie prüfen. Das sind also Darstellungen von Kindesmissbrauch. Da kriegt die allen Ernstes die Antwort, wir haben jetzt keinen in der Polizeidienststelle, der das technisch prüfen könnte. Wie bitte? Also, es gibt wirklich einen umfassenden Bericht online. Wer Englisch lesen kann, bitte einmal gerne reinschauen. Da wurde das auf vielen Seiten aufgearbeitet, wie viele Hinweise von ihr und zunehmend auch von anderen Menschen der Polizei explizit mitgeteilt wurden, immer und immer wieder. Und man sich immer wieder entschieden hat, ja, die Quelle weiß man nicht. Es ist schon also ein sehr, sehr absolutes unglücklich, Behördenversagen.
Dass da wirklich versagt wurde, wie du sagtest, bei der Polizei.
Dann
natürlich die Stereotype einfach irgendwie die Joanne in so ein Licht gerückt haben, dass sie gesagt haben, keine ernstzunehmende Zeugin.
Ja.
Und natürlich Ian Watkins mit seinem Status, dann wahrscheinlich auch nochmal dagegen stand.
Ja, also es wurde auch in den Unterlagen deutlich, dass da sogar mal thematisiert wurde in der Behörde, dass einfach die Tatsache, dass der so prominent war, dass wenn man da jetzt mal vielleicht zum Beispiel mal eine Hausdurchsuchung machen würde, ja, das könnte natürlich auch ziemlich viel Presserummel geben. Und naja, wenn da nichts gefunden wird, Ich glaube tatsächlich, dass die überlegt haben, ja, der hat halt gute Anwälte, der hat auch Kohle. Und wer weiß, wie der reagiert. Also das wirkt so, wenn man sich die gesamten Unterlagen zu diesem wirklich skandalösen Vorfall und auch den weiteren Vorfällen mal anschaut, wie da also jedes Mal wenig bis gar nicht reagiert wurde.
Ja, verheerend, muss man wirklich sagen. Ja, Watkins Ex-Freundin Joanne ließ aber nicht locker. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Und da natürlich auch Hoffnung zu sagen, dass es irgendwann mal ernst nimmt, passierte aber nicht. Jetzt hatte sie aber gesagt, pass mal auf, geh erstmal nicht zur Polizei, ich gehe zum Jugendamt und melde das mal, dass hier der Sänger Ian Watkins laut eigener Aussage einem Kleinkind Kokain gegeben und es sexuell missbraucht habe. Also eine Anschuldigung, die ich als Jugendamtsmitarbeiter ziemlich ernst nehmen würde. Haben die auch gemacht. Die Angestellten leiteten dann die Information an die Polizei weiter. Es wurden sogar Ermittlungen in die Wege geleitet, aber aufgrund unzureichender Beweise stellte man das Ganze wieder ein.
In den darauffolgenden 4 Jahren gab es immer wieder Hinweise an die South Wales Police. Immer wieder von Joanne, aber auch von anderen Personen.
Ah, okay.
Von unterschiedlichen Personen. Und leider, obwohl da ja jetzt verschiedene Hinweise sogar von verschiedenen Personen auch eingegangen sind, ist nicht wirklich gehandelt worden, nicht relevant. Weil es immer wieder Gründe gab, vermeintliche, die man in Frage stellen sollte, warum man dem dann nicht ernsthaft weiter nachgegangen ist. Und diese Personen, die haben also immer wieder folgende Sachverhalte geschildert, dass der Watkins also Drogen nehme, Drogen besitze, auch Drogen schmuggle, dass er juristisch gesehen, sagt man, kinderpornografisches Material besitze und verbreite. Und dass er ganz klar immer wieder auch äußere sexuelle Interessen an Kindern zu haben, die er auch ausleben wolle. Also das war immer wieder Gegenstand der Informationen, die die Polizei von South Wales bekommen hat.
Mhm.
Ich muss an dieser Stelle kurz eine Sache erklären. Juristisch betrachtet sagt man ja kinderpornografisches Material. Mhm. Aber in meinem Arbeitsbereich, da sprechen wir von Kindesmissbrauchsdarstellungen oder Kindesmissbrauchsabbildungen, weil wir verdeutlichen möchten, dass das etwas völlig anderes ist, nämlich die Darstellung und Abbildung von Missbrauchshandlungen, bei denen Kinder schwer geschädigt werden, etwas völlig anderes ist als jetzt das allgemein häufig gebrauchte Wort Pornografie, bei dem ja dann aber Handlungen erwachsener, einwilligungsfähiger Menschen gemeint sind. Mm. Und um das abzugrenzen, sage ich also Kindesmissbrauchsdarstellung.
Mm. Ja, macht komplett Sinn. Ja, leider, auch wieder fatal, keine der Frauen wurde ernst genommen, tatsächlich. Ging eigentlich so weiter und während der Aufnahmen zum 4. Studioalbum der Band, The Betrayed hieß das Album, erzählte dann Watkins nochmals Joanne, weil wir erinnern uns, das war so eine Beziehung immer so on and off und Joanne hat irgendwann auch gesagt, dass sie irgendwann auch mit ihm zusammengeblieben ist, weil sie einfach auch an die Informationen kommen wollte und wissen wollte, was da wirklich passiert mit den Kindern. Also er hat ihr dann nochmal erzählt, dass er in Los Angeles ein 2-jähriges Kind missbraucht habe.
Mhm.
Und Joanne hat sich dann mit den Eltern des Kindes in Verbindung gesetzt, die Watkins dann ebenfalls bei den walisischen Behörden angezeigt haben. Doch auch hier wurden überhaupt keine Maßnahmen zur Untersuchung der Angelegenheit ergriffen.
Um zu verdeutlichen, wie lange die Joanne dran geblieben ist in dem Versuch, den Ian Watkins davon abzuhalten, weitere Kinder zu missbrauchen und wie unfassbar ignorant die Polizei immer und immer wieder auf sie reagiert hat. Ein krasses Beispiel dazu. Also am 29. Mai 2011 schrieb sie eine E-Mail. Das war ja ein weiterer Versuch, wieder der Polizei mitzuteilen, dass die jetzt endlich was tun müssen, weil sie sagt, der Typ missbraucht Kinder, ihr müsst was tun so. Und da berichtet sie, dass sie weiß, dass er ein 4-jähriges Kind eben sexuell übergriffig behandelt habe, dass sie weiß, dass er eine 12-jährige in Los Angeles belästigt habe, dass er ihr das alles erzählt hat. Sie sagt, sie würde ihre technischen Geräte jederzeit sehr gerne zur Verfügung stellen, um die Gespräche, die Fotos, alles, was sie irgendwie davon aufzeichnen konnte, sofort der Polizei zu übergeben und damit beweisen zu können, dass diese Vorfälle, von denen sie hier spricht, dass die echt sind und nicht ausgedacht. Und sie sagt zum Beispiel auch, dass sie weiß, dass er offensichtlich über einen längeren Zeitraum bereits dabei ist, zu diesem Zeitpunkt, wo sie schreibt, ein 5-jähriges Mädchen regelmäßig zu missbrauchen und dabei eine Komplizin hat, eine Erwachsene. Dazu kommen wir ja gleich noch, dass das etwas war, was er wiederholt getan hat, nämlich erwachsene Frauen dazu zu bringen, dass diese ihm dann die Möglichkeit gaben, mit ihnen zusammen Kinder zu missbrauchen. Und das hat sie hier also nochmal gesagt, dass er also dieses 5-jährige Mädchen, von dem sie genau weiß, regelmäßig missbrauchen würde, es da eine Komplizin gebe und dass der Watkins ihr allen Ernstes gesagt hat, als er gerade in L.A. war, sie könnte jetzt mit ihm ein Webcam-Video machen, dann würde er ihr live zeigen, wie er das 5-jährige Mädchen missbraucht.
Aber zum Verständnis, Watkins wusste ja, dass Joanne bereits vorher schon zur Polizei gegangen ist.
Ja, da sieht man mal, muss ich ehrlich sagen, dass der jetzt an dem Punkt war,
wo es ihm scheißegal war.
Und er hat sich, glaube ich, auch gedacht, ja, die machen doch nichts. So, und der Punkt ist halt, dass er einfach gemerkt hat, es funktioniert ja. Und das sagen halt viele Täter, dass die sagen, wenn die merken, es kommt keine Konsequenz, dann haben die irgendwann so das Gefühl, ja, dann kommt halt auch nichts mehr. Und gerade weil die bereits da gewesen ist und er gesehen hat, dass die für eine durchgeknallte Ex halten, genau deswegen war er sich so selbstsicher, weil er sich gesagt hat, ja, dann geht die halt nochmal zu denen. So, ich weiß ja, was dabei rauskommt. Also seine Erfahrung hat ihn ja noch selbstsicherer gemacht. Und das ist halt das Tragische daran. Und sie hat sogar hier in dieser E-Mail geschrieben, der Polizei, dass sie das abgelehnt hat, dass sie natürlich nicht sehen wollte, wie er da live gerade ein 5-jähriges Kind missbraucht. Und sie hat aber dann dazu geschrieben, dass es vielleicht besser gewesen wäre, sie hätte sich das angeguckt, egal wie zuwider es ihr ist, und davon eine Aufnahme gemacht, damit ihr endlich mal geglaubt wird. Sie sagt, ich habe hier so viele Unterlagen, bitte gucken Sie sich die doch endlich mal an. Man merkt richtig, wie verzweifelt die da ist. Und die hat dann wirklich auch hier ihre Abscheu darüber geäußert, wie, Zitat, ich vom ersten Tag an behandelt wurde, als ich es meldete. Und sie hat dann auch geschrieben, können wir bitte zusammenarbeiten, um das zu beenden. So, und
das ist wahrscheinlich immer die gleiche Anlaufstelle gewesen bei der Polizei. Und da haben die wahrscheinlich gesagt, jetzt kommt die Alte schon wieder irgendwie so, ne?
Es wurden original keine Maßnahmen wieder ergriffen, wo man natürlich rückblickend so denkt, puh, ganz, ganz falsch.
Wo aber Maßnahmen ergriffen wurden tatsächlich und wann vor allen Dingen, war im Juni 2012 und nicht wegen dieser ganzen Kindermissbräuche, die im Prinzip jetzt irgendwie fast an der Tagesordnung standen, sondern im Zusammenhang mit unterschiedlichen Drogendelikten. Da wurde dann Watkins das erste Mal festgenommen und dann kurz darauf auf Kaution freigelassen. Aber das war tatsächlich das erste Mal, wo die Polizei gesagt hat, das gucken wir uns jetzt mal an wegen der Drogen.
Es gab eben Anschuldigungen, dass er nämlich regelmäßig Kokain und Amphetamine aus L.A. nach Wales schmuggeln würde.
Das wahrscheinlich in einem Privatflieger, schätze ich mal, weil da natürlich die Kontrollen, gerade bei den Betuchten, die dann auch in Ruhe gelassen werden, da sind die dann immer so ein bisschen netter. Und ich weiß nicht, wie das mit Überseeflügen ist, aber normalerweise im Privatflieger wirst du nicht kontrolliert.
Das ist natürlich eine wichtige Info, weil der, so wie es klingt, dann auch sehr selbstbewusst regelmäßig eben dann auch gerne größere Mengen transportiert hat. So, und das auf einmal hat jetzt plötzlich die Behörden interessiert. Und am 4. November wurde er dann erneut verhaftet wegen Drogenbesitzes und einer separaten Anschuldigung, dass er ein kinderpornografisches Bild besessen haben soll. Eins. Nach allem, was wir bisher wissen, was denen also schon alles mitgeteilt worden ist. Er hat dann behauptet, er sei unschuldig, generell jetzt bezogen auf diese Vorwürfe. Und dann wurde er auch kurz darauf erneut auf Kaution wieder freigelassen. Und am 17. Dezember 2012 wurde er dann ein drittes Mal wegen eines weiteren Verstoßes des Drogenbesitzes verhaftet. Und die Polizei durchsuchte dann daraufhin seine Wohnung und seinen Computer. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, weil Ian Watkins sehr gerne wie ein Trophäensammler vorgegangen ist und entsprechend auch von seinen Missbrauchstaten gerne Bilder und Videos angefertigt hat. Tja, da haben sie dann plötzlich festgestellt, dass die langjährigen Beschuldigungen wohl doch stimmen.
Der muss ja in einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Planeten gelebt haben, dass du im Prinzip, also dass du weißt, dass du echt krasses Zeug machst, aber unantastbar bist.
Den Eindruck hatte er.
Also da versteckt keiner irgendwie Beweise oder keine Ahnung. Das ist eigentlich ganz offen.
Ja, genau. Also der hat ja auch verschiedenen Leuten gegenüber ab einem gewissen Punkt eben darüber auch offen gesprochen. Sicherlich, weil er ja die Erfahrung gemacht hatte mit der Joanne, dass ihr nicht geglaubt wurde. Und das hat ihm richtig Selbstvertrauen gegeben. Ganz schlimmer Lerneffekt natürlich. Das hat jetzt also eine komplett neue Wendung genommen in den Ermittlungen. Auch wenn die natürlich nicht überraschend ist, wenn man bedenkt, was die letzten 4 Jahre vorher alles schon abgelaufen war. Und so kam es nämlich, dass dann zwei echt gravierende Geschichten aus dem Jahr 2012 aufgedeckt wurden. Und die muss ich hier auch nochmal so erwähnen, weil die beiden Frauen, seine Komplizinnen in diesem Fall, wurden ja auch dafür verurteilt. Und das zeigt auch wirklich, wie sehr das, was er getan hat, auch wirklich jede Grenze überschritten hat. Und ich hatte ja schon mal gesagt, er hatte ja erklärtermaßen das Ziel, möglichst viele krasse Grenzen zu überschreiten. Der hat einmal eine 19-Jährige zu diesem Zeitpunkt manipuliert. Die hatte einen 10 Monate alten Sohn. Sie war Fan. Und diese Frau B traf sich am 21. März 2023 dann in einem Hotel in Cardiff mit ihm zunächst. Sie planten das Kind dann gemeinschaftlich unter Drogen zu setzen und es gemeinschaftlich zu missbrauchen. Das geht aus dem Schriftverkehr hervor. Und am 2. April 23 haben sie sich dann eben in diesem Londoner Hotel getroffen und vom dort begangenen schweren sexuellen Missbrauch an einem 10 Monate alten Jungen ein Video angefertigt. Und das ist so verstörend und so krass, dass das auch in den Dokumenten des Gerichtes sehr deutlich wird, dass also auch der Richter da menschlich mehr als an seiner Grenze war und also seine absolute Abscheu da auch sehr deutlich ausgedrückt hat, auch als Richter.
Es gibt ja irgendwann ein Geständnis von Ian Watkins und da hat dann der Detective Chief Inspector, namentlich Pete Doyle, der zuständigen Shooting-Polizei, also zur Ermittlung dann folgendes Zitat. Diese Ermittlung hat die schockierendsten und grauenvollsten Beweise für Kindesmissbrauch an sich gebracht, die ich je gesehen habe. Meiner Meinung nach besteht kein Zweifel, dass Ian Watkins seinen prominenten Status dazu benutzt hat, um junge Kinder zu missbrauchen. Das heutige Geständnis bedeutet nicht das Ende unserer Ermittlungen und wir werden unermüdlich daran arbeiten, andere Opfer zu identifizieren.
Der Richter, der hat ja wirklich auch zum Ausdruck gebracht, wie menschlich entsetzt er wirklich auch als Richter war von dem, was er hier nun sehen musste, auch gerade diese Videos sich anzuschauen als Beweismittel, ne? Und dann hat er zum Beispiel auch in den Gerichtsunterlagen nachlesbar gesagt, die Planung und die grafischen Details sind schon schlimm genug. Erschwerend kommt hinzu, dass das, was sie beide getan haben, auf Video aufgezeichnet wurde. Die Freude, die sie beide dabei hatten, ist widerlich und unverständlich.
Heftig.
Ja. Und diese Frauen haben umfassend gezeigt und auch durch ihre Handlungen bewiesen, dass sie keinerlei mütterliche Emotionen hatten gegenüber ihren Kindern, die also zumindest offensichtlich nicht, weil sie waren bereit, diese Kinder als Objekte dem Watkins komplett zu opfern.
Ja, hier gibt es natürlich auch ein Zitat des Richters, was die Mütter betrifft. Eine Mutter liebt, beschützt, hegt und pflegt von Natur aus. Ihr Säugling hätte ihnen bedingungslos vertraut. Sie haben dieses Vertrauen völlig missbraucht. Was haben sie getan? Sie haben sich mit Watkins ausführlich über die sexuellen Handlungen unterhalten, denen sie beide ihr Kind aussetzen wollten.
Ja, und der Richter, also das merkte man sehr deutlich, der war, glaube ich, sehr lange noch beschäftigt damit, verstehen zu wollen, wie es überhaupt sein kann, dass diese Frauen dann auch so handeln konnten. Und das ist ein Thema, was auch gesellschaftlich, glaube ich, ganz oft kaum geglaubt wird, weil man eben bei Mütterlichkeit assoziiert, das Gegenteil von einer Frau wäre bereit, so zu handeln, wie diese Frauen, die hier verurteilt wurden, es getan haben. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Die Diskrepanz zwischen, wie man sich eine Mutter vorstellt und was die getan haben mit ihren Kindern. Für Watkins. Und ich habe in den 10 Jahren, in denen ich jetzt in der Ambulanz arbeite, wo eben Menschen im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen dann auch diese Rückfallpräventionsbehandlung bekommen, die Sexualstraftaten begangen haben, da haben wir jetzt in den 10 Jahren ein paar seltene, aber immerhin doch Fälle gehabt, wo also weibliche Personen dann auch bei uns angekommen sind aufgrund von Verurteilungen. Und ich erinnere mich an einen Fall, wo eben eine Mutter auch bereit war, für die Beziehung zu einem Mann bei jungen Kindern eben, ja, Dinge zu tun, die sicherlich viele Menschen nicht so nachvollziehen könnten. Diese Fälle sind statistisch betrachtet in meiner Arbeit natürlich sehr selten, weil Missbrauch durch Frauen erstens insgesamt, soweit wir wissen, relevant seltener vorkommt als durch Männer. Und wenn, dann gibt es diese Subgruppe, nämlich der Frauen, die jetzt hier in unserem Watkins-Fall eine Rolle spielen, nämlich der Frauen, die dann sich an Sexualstraftaten beteiligen, weil sie eben das für einen Mann tun. Und gerade wenn ich jetzt nochmal an diese Frau denke, die aufgrund einer Beziehung zu einem Mann dann auch Dinge getan hat, von denen sie selber gesagt hat, auch sie versteht nicht, wie sie das tun konnte, weil sie gesagt hat, dass sie sich selber gar nicht so sieht als jemand, der so handeln wollen würde. Also das war sehr weit weg von ihrem Selbstbild. Aber dann wurde bei ihr zum Beispiel klar, sie hatte selber Dinge erlebt in ihrem Leben, wodurch sie emotional gelernt hat, abzustumpfen. Und das war sicher ein Element, dass sie zwar einerseits gesagt hat, sie habe ihren Kindern nicht schaden wollen, gleichzeitig aber war sie jemand, der sehr leicht eine Abhängigkeit entwickeln konnte zu Menschen. Sie hatte auch gelernt, aufgrund ihrer Kindheit sich unterzuordnen und auch eben emotionale und körperliche Misshandlungen als etwas anzusehen, was zum Familienleben dazugehören würde. Und sie hat dann, als sie dann diesen Mann kennenlernte, der zunächst einmal sie sehr aufgewertet hat, und sicherlich hat Watkins das hier auch getan, dass er die Frau natürlich erstmal versucht hat, positiv an sich zu binden, um dann Forderungen zu stellen. Sie hat dann auch gesagt, dass das dann so was Positives war in einer Zeit, wo sie sich so sehr nach jemandem sehnte, der sie aufwerten würde, dass sie dann eben aus der Angst heraus, der könnte wieder weg sein, Stück für Stück nachgegeben hat. Und sie hat noch so beschrieben, dass sie am Anfang noch dachte, sie will das nicht, aber gleichzeitig die Angst, diesen Mann zu verlieren, so groß war. Und dann hat sie ihm Dinge angeboten und die haben sich dann gesteigert. Und das ist jetzt ein Beispiel. Wir wissen, dass es diese Subgruppe von Täterinnen gibt, also bei denen die Mechanismen entsprechend vergleichbar sind, wie in dem Fall, den ich hier eben gerade schildere, mit dem ich gearbeitet habe. Und leider gibt es halt hochmanipulative Menschen, in diesem Fall typischerweise Männer, die das dann auch richtig erkennen und einschätzen. Und von daher ist das vielleicht auch wichtig, darüber zu sprechen, weil es ist wichtig, dass Menschen, die vielleicht in eine Beziehung gelangen, in der sie Abhängigkeit verspüren, dass die, sollten sie zum Beispiel diesen Podcast hier hören, dass die dann sich sehr schnell Hilfe suchen, wenn sie merken, dass das Gegenüber beispielsweise anfängt, Forderungen in so eine Richtung zu stellen. Und leider ist das halt etwas, was nun mal auch wirklich real sicherlich immer noch getan wird von manchen Menschen.
Ja, die Lost Prophets haben ihr letztes Konzert im November 2012 in Newport in South Wales gegeben mit Ian Watkins. Dann gingen ja die ganzen Ermittlungen los. Also im Prinzip gab es dann ein Jahr lang Funkstille bei der Band. Und ungefähr nach einem Jahr hat sich die Band dann tatsächlich offiziell aufgelöst. Es gab ein Statement von der Band, die haben gesagt, wir haben jetzt ein Jahr irgendwie, sind wir in uns gegangen und haben gesagt, wir können jetzt so, sehen wir uns nicht in der Lage, irgendeine Musik oder irgendeine Performance auch als Lost Prophet zu machen. Die anderen Bandmember haben sich dann quasi aufgelöst, haben die Band aufgelöst. Zur Info, es gibt keine verfügbare Musik mehr von den Lost Prophets auf irgendwelchen Musikstreaming-Diensten, auf irgendwelchen Dingern, die sind quasi gelöscht oder verbannt worden. Und es gibt hier noch ein Zitat von dem Richter zu Ian Watkins. Sie, Watkins, erlangten Ruhm und Erfolg als Leadsänger der Lost Prophets. Sie hatten viele begeisterte Fans. Das gab ihnen Macht. Sie wussten, dass sie diese Macht nutzen konnten, um junge weibliche Fans dazu zu bringen, ihnen bei der Befriedigung ihrer anscheinend unstillbaren Lust zu helfen und sich am sexuellen Missbrauch ihrer kleinen Kinder zu beteiligen. Abseits der Höhepunkte ihrer öffentlichen Auftritte gab es eine dunkle und unheilvolle Seite.
Ja, damit hat der Richter sicherlich den Fall wirklich sehr gut zusammengefasst. Und jetzt muss man auch sagen, natürlich, der Gerichtsprozess war sehr, sehr relevant. Die Öffentlichkeit war natürlich äußerst interessiert und gleichzeitig völlig entsetzt und abgeschreckt und voller Emotionen bezogen auf all das, was jetzt hier zutage getreten ist im Rahmen der Gerichtsverhandlung. Er war ja am 19. Dezember 92 vor dem Amtsgericht in Cardiff wegen Verabredung zu sexuellen Handlungen mit einem einjährigen Mädchen und wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie und extremer Tierpornografie angeklagt. Und er wurde dann in Untersuchungshaft genommen, ebenso wie die beiden Mitangeklagten, Frau B. und Frau P. Dann hat er lange die Vorwürfe bestritten und am 26. November 2013, das ist ja jetzt also fast ein Jahr später, da bekannte sich Watkins aber doch schuldig wegen versuchter Vergewaltigung und Misshandlung eines Kindes. Darüber hinaus bekannte er sich auch schuldig in 3 Fällen der sexuellen Nötigung von Kindern, in 6 Fällen der Aufnahme, Herstellung oder des Besitzes von kinderpornografischen Bildern und in einem Fall des Besitzes eines extrem pornografischen Bildes, das einen sexuellen Akt an einem Tier zeigt. Und mit ihm auf der Anklagebank saßen hier auch die beiden mitangeklagten Frauen, die ihm eben ihre Kinder für Missbrauchstaten zur Verfügung zu stellen bereit waren. Und ich meine, besonders auffällig ist, dass eben am 26. November ja der Tag war, als er sich dann doch schuldig bekannt hat, weil er natürlich gar keine Wahl mehr hatte, weil die Beweislage war absolut erdrückend. Also es hat auch überhaupt keinen Sinn mehr gemacht, das irgendwie abzustreiten. Und er hat aber einen Tag später aus dem Gefängnis heraus noch mit einem Fan telefoniert und dabei gesagt, ich werde am 18. eine Erklärung abgeben, nur um zu sagen, dass es mega lolz war. Damit meint er mega lustig.
Megalolz war so ein geflügeltes Wort, was sie im Prinzip etabliert haben und bei sich auf Merchandising und Backdrop, also im Prinzip hinten auf der Bühne, was du halt sehen konntest, das so ein bisschen halt als Lost Profits Spruch benutzt haben. Ne?
Und er hat auch gesagt, dass er gar nicht versteht, warum sich alle so aufregen.
Mhm. Ja, und er hat ein Telefon tatsächlich dann im Gefängnis besessen, was du nicht darfst. Es ist ein Vergehen. Und das in seinem intimen Bereich auch versteckt und da nach wie vor auch Kontakt zu Fans aufrechterhalten dadurch und seine Spiele so weitergespielt hat.
Und ich meine, der Richter, wie gesagt, hat immer wieder auch durchblicken lassen, wie menschlich entsetzt er war. Er hat zum Beispiel auch gesagt, der Fall sei in neue Tiefen der Verderbtheit vorgedrungen.
Hm.
Und naja, am Ende wurden immerhin die beiden Frauen, Frau B und Frau P, dann zu Haftstrafen von 14 bzw. 17 Jahren verurteilt.
Genau. Und Watkins dann zu 29 Jahren Haft. Wobei er dann nach Verbüßung von 2/3 seiner Haftstrafe im Jahr 2031 dann Bewährung beantragen kann und dann so eine 6-jährige überwachte Entlassung anstreben kann. Er ist für immer gebrandmarkt. Er steht auf einer Liste von Menschen, die nicht mit Kindern arbeiten dürfen.
Nur als Info in Deutschland, dass Menschen sogar der Kontakt zu Kindern also untersagt werden kann, im Sinne von, die dürfen dann nicht alleine mit irgendeinem Kind in einem Raum sein oder Kinder ansprechen. Also da gibt es natürlich Möglichkeiten.
Ja. Auch hier wieder, eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Menschen würden alles für dich tun. Sie himmeln dich an. Die biggest Brands wollen mit dir zusammenarbeiten. Du darfst die größten Festivals spielen. Wirst einem Gott gleichgestellt. Und das nur, weil du etwas ein bisschen besser machen kannst als andere Leute. In diesem Falle konnte er ein bisschen besser singen als andere Menschen. Tragisch.
Mhm. Ich muss sagen, Joanne Mirjelix gebührt auf jeden Fall eine Menge Respekt und es ist sehr bedauerlich, dass die Polizei sich nie dazu durchgerungen hat, sich bei ihr zu entschuldigen und ihr dafür zu danken, dass sie über all die Jahre alles dafür getan hat, um Kinder vor Watkins zu schützen.
Also bleibt mutig, ganz wichtig. Mhm. Und jetzt ganz akut, das war jetzt im Sommer diesen Jahres, wurde Watkins von 3 Mitinsassen für circa 6 Stunden als Geisel genommen und dabei erlitt er mehrere Schnittverletzungen und Schläge. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Das war Melody of Crime. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns das nächste Mal mit meiner Wenigkeit Musti.
Und mir, Lydia. Bis dann.
Und ihr wisst Bescheid, diesen Podcast bekommt ihr selbstverständlich in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Beim Thema Geschichte denken wir vielleicht an bestimmte Jahreszahlen, an besondere Orte oder an besondere Persönlichkeiten wie Königinnen oder Prinzen. Was wir aber meistens nicht sofort im Kopf haben, sind Verbrechen und blutige Mordfälle. Und davon gab es in der Geschichte jede Menge. Bei meinen Kollegen Niklas Fischer und Hannes Liebrand geht es genau um diese dunkle Seite der Geschichte. Die beiden Historiker reden darüber in ihrem Podcast Tatort Geschichte. Da geht es zum Beispiel um den jungen Stalin, der auch als Bankräuber aktiv war, oder um Magda Goebbels, die mit der Automarke BMW verbandelt ist. Hört doch mal rein, die Folgen sind nicht nur spannend, sondern auch ziemlich lehrreich. Tatortgeschichte gibt es in der ARD Audiothek.
Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency und der Festivalia GmbH im Auftrag von ARD Kultur. Redaktion ARD Kultur, Franziskus Wenner. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur, Steffen Thier. Projektmanagement Podstars bei OMR, Maxine Selke. Content Management Podstars bei OMR, Michelle Henze. Audio Production und Schnitt Podstars bei OMR, Lili Huhn und Pascal Zisch. Projekt- und Talentmanagement CAA, Temrin Demirbulat. Recherche CAA, Helen Meyer. Projektleitung CAA, Benedikt Weiß. Hostin und Host, Lydia Benecke und Musti. Assistenz Musti, Juliane Hormann.